Wir haben jetzt das Riesenprivileg, Uli, unsere Pastorin, zu hören, die zu uns sprechen wird. Und ich möchte euch einladen, euer Herz weit zu machen, dass Gott in seiner Liebe unsere Augen öffnet heute durch dieses Wort.
Amen. Amen zu dem. Ich freue mich, dass ich heute unsere Reihe zu Ende bringe. Meine Gemeinde hört nie auf. Gemeinde geht immer weiter. Gottes Herz ist für Gemeinde. Gottes Herz ist für dich und wir sind Teil der Gemeinde. Aber jede Reihe schließt mal ab und was Neues fängt wieder an. Und wir werden dann nächste Woche weitermachen mit dem Plädoyer für die Psalmen. Aber heute sind wir nochmal hier. Heute gucken wir nochmal drauf, was Gott der Gemeinde zu sagen hat. Und er hat heute Morgen schon so viel gesagt. Und ich schließe mich dem an, dass es um die freundliche Einladung Gottes geht. Wenn Gott an Gemeinde denkt, dann denkt er an dich, weil das ist kein Gebäude, sondern denkt er an dich und dann denkt er an diese freundliche Einladung. Und ich habe nochmal geguckt, wo ist Gott? Gott hat ein Mitarbeitergespräch mit Gemeinden. Ich habe in der Offenbarung gelesen und ich habe gedacht, Gott ist es so wichtig, er nimmt sich Zeit, die Offenbarung, wo er und sagt, so und so geht's weiter, so endet's. Dann nimmt er sich erstmal Zeit, um die Gemeinden einen Brief zu schreiben. Nicht alle, die es gab, aber er hat 7 Gemeinden rausgesucht und schreibt da einen Brief. Und ich habe gedacht, das ist wie ein Mitarbeitergespräch. Er nimmt sich Zeit, er guckt da drauf und da hat er was zu sagen. Und ich fand es auch so interessant. Er hat es Johannes gesagt. Johannes war auf einer Insel und das Ganze geschah, als der Johannes in der Zeit der Anbetung war. Und mich hat es nochmal so berührt, in der Zeit der Anbetung hat Gott die Zukunft angeschaut. Und es ist wohl immer unsere Reaktion drauf, wenn wir in der Gegenwart des lebendigen Gottes sind, dann ist eigentlich Anbetung unsere Reaktion. Und aus dem heraus werden diese Briefe geschrieben. Und also die Insel Patmos war so hier und dann waren hier so diese 7 Gemeinden in Kleinasien. Es fühlt sich ein bisschen so an wie der Bible Belt. Und da war wirklich auch das pulsierende christliche Leben zur damaligen Zeit. Und also mitten in dieser Anbetung kommt es, dass Gott über Jesus, also das ist ja auch über die Engel, kriegt durch Johannes eine Offenbarung. Also da wird auch in der Bibel, wird es nochmal so richtig aufgefächert und da passiert was. Und Gott drückt sein Herz den Gemeinden gegenüber aus. Und wenn wir diese Briefe lesen, dann sehen wir, da ist erstmal dieser Hinweis auf Jesus. Er ist der Anfänger, er ist der Ender, er ist der Löwe von Juda. Er fängt an, er bringt es zu Ende, er macht es fertig, er ist der Hoffnung gibt. Und dann legt Gott, guckt er drauf und sagt, guck mal, aber hier sind auch Dinge, die sind richtig gut. Und da sind Dinge, die sind, da ist Wachstumspotenzial nach oben, da ist Luft nach oben. Und dann weiß er, endet er eigentlich mit einer Warnung und sagt auch, das ist mir wirklich wichtig. Und er kommt mit einer Verheißung und sagt, verändert es, da ist auch meine Hoffnung drin, da ist meine Zusage, denn wenn du überwindest, dann bist du mit mir und dann kriegst du das, was ich überwunden habe, da bist du an, hast du Anteil. Und wir können jetzt nicht alle Gemeinden angucken, sondern wir gucken heute mal Laodicea an. Und das war jetzt auch eine dieser Gemeinden, da hat er nichts gesagt, was gut läuft. Und die waren irgendwie so selbstzufrieden in ihrer eigenen Einschätzung, haben gesagt, naja, wir sind reich, wir haben keine Not. Und es steht eigentlich zu einem ganz krassen Widerspruch zu dem, was Jesus eigentlich denkt. Und wir lesen das mal in Offenbarung 3, Vers 14 bis 22 aus der Genfer Übersetzung. Und an den Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist, wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst. und weiße Kleider, damit du etwas zum Ansehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich es mit allen, die ich lieb habe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Türe stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen. Und ich mit ihm und er mit mir. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf dem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Es wird gesagt, dass die Gemeinden zwischen so 52, 55 nach Christus gegründet wurden. Und dieser Brief von Johannes, den denkt man, dass der so 90 nach Christus geschrieben wurde. Und ich habe gedacht, das ist so die zweite Generation auch der Gemeinde, die da unterwegs ist. Und wenn wir jetzt Laodicea angucken, also Laodicea war eine Großstadtgemeinde. Die Städte waren zwar damals kleiner, aber in Laodicea, da haben ganz, ganz viele eigentlich reiche Leute gelebt. Es war eigentlich auch, man sagt, die reichste Stadt in der Region und sie war bekannt für ihr Bankwesen. Und sie hatten auch Gold. Und sie hatten aber auch einen ganz florierenden Tuchhandel. Also in dieser Stadt war was los. Sie hatten schwarze Wolle und es war eine weiche schwarze Wolle. Die hat die Menschen da reich gemacht. Und nicht nur das hatten sie also Gold und Wolle, die sie verkaufen konnten und Bankwesen, sondern auch die Pharmazie war ein Wirtschaftszweig von dieser Stadt. Und es war ein echter Exportschlager. Was sie da hergestellt haben, war ein Exportschlager. Denn sie hatten eine Salbe für eine Augenkrankheit und die Linderung versprochen hat. Und dann müsst ihr vorstellen, außerhalb dieser Stadt, dieser belebten Stadt, war oben auf dem Berg, war so ein Sanatorium, man könnte sagen, ein Klinikum, viele Häuser, viel, viel los. Es war so ein Häuser mit Bädern, wo die Menschen hingepilgert sind. Und dort gab es auch eine Heilquelle mit heißem Wasser, aus der heißes Wasser quillt. Und es war eine richtige Anziehungskraft für ganz, ganz viele. Und die Quelle war reich an Mineralien und dann viele Wirkstoffe und diese Quelle ist so diesen Hügel runtergeflossen. Und das macht vielleicht auch, wenn wir lesen, weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm oder ich bin reich und habe alles im Überfluss, was Gott zur Gemeinde sagt, macht vielleicht auch Sinn, wenn man es in diesem, oder nicht Sinn, oder aber es ist verständlicher, wenn man es in diesem Gesamtkontext anguckt, was hier in Laodicea alles los war. Und dieses Wasser, das oben war, diese Heilquellen, dieses mineralreiche Wasser, ist dann der Berg runtergeflossen. Und ich habe, und da gab es dann so Terrassen, also das war Terrassen, die auch durch die Mineralablagerungen, und da ist das Wasser runtergeflossen und wo es dann unten wieder war in der Stadt und wo es kalt war, dann konnte man es als Trinkwasser nehmen. Aber am Berg selber, da gab es weder Tier noch Mensch noch Häuser. Weil das furchtbar gestunken hat. Und zwar ist durch die Abkühlung, durch den Zerfallsprozess, durch das abkühlende Wasser, ist Schwefelwasserstoff frei worden. Und das riecht also wie faule Eier. Und das war jetzt so die Situation. Und darin war die Gemeinde in so einer Stadt. Viele Pilger, viel los, viel Geld, viel, einfach von allem irgendwie viel. Und jetzt sagt Jesus zu dieser Gemeinde, offensichtlich habt ihr euch angesiedelt an diesem Bergrücken. An diesem Bergrücken, wo es irgendwann mal wohltemperiert war. Wo es irgendwo irgendwann mal gepasst hat. Er sagt zu ihnen, ihr seid weder heiß noch seid ihr kalt. Ihr seid echt ein bisschen stinkig. Man kann euch nicht mal trinken, man möchte euch ausspucken, wo er sagt, das Wasser ist eigentlich ungenießbar, weil ihr riecht wie faule Eier. Ihr habt euch angepasst, ihr habt vielleicht versucht, es alle recht zu machen, noch ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, ein bisschen hübscher, ein bisschen dunkler, ein bisschen heller, ganz egal was. Aber ihr habt eine Position eingenommen und es geht darum, dass ihr im Grund auch wieder zurück zur Quelle kommt. Es geht da, dass ihr wieder da seid, wo es heiß ist. Und dann ist auch nicht die Frage, wie weit können wir weg zur Quelle, dass der Gestank erträglich ist, sondern unsere Frage ist eigentlich, so nah wie möglich an die Quelle. Und es ist vielleicht auch für uns die Frage, welche Rolle spielt Jesus, wenn wir an die Quelle denken, welche Rolle spielt er in unserem Leben? Oder haben wir Kompromisse eingenommen, die mir helfen, mit meinem Leben zurechtzukommen? Sind wir Kompromisse in unserem Leben eingegangen, die uns einfach helfen, mit unserem Leben zurechtzukommen? Oder sind wir, wo wir sagen, unser Platz ist bei der Quelle? Und dann lesen wir weiter in Vers 17, wo wir sagen können, ist nicht alles Gold, was glänzt. Wo die sagen, du bist reich. Und man muss vorstellen, Laodicea lag an dieser römischen Straße, also ganz viel Handel, ganz viel Geld. Die hatten sogar, waren mit drin im internationalen Handel, könnte man sagen. Besaßen sogar ihre eigene Gelddruckmaschine, haben auf ihre Münzen ihr Siegel drauf gemacht. Und das Kurwesen hat natürlich auch viel Geld. Also das war Bad Laodicea und es hat Geld reingespült und da war was los. Und die Geschichte berichtet sogar, dass 60 nach Christus ein Erdbeben war. Und der römische Kaiser hat gesagt, ich könnte euch finanziell helfen, dass ihr wieder aufbauen könntet. Und diese Stadt hat gesagt, nee, danke, ist gar nicht nötig. Wir haben selber so viel Geld, wir können die Sache hier ganz alleine managen. Wir brauchen keine Hilfe für den Wiederaufbau, das wird abgelehnt. Und man kann das auch in die Geschichtsbücher nachlesen, dieser Satz, ich bin reich, ich habe alles und ich brauche nichts. Und das sagt Gott zu dieser Gemeinde und auch zu uns, weil das ist nicht, jede Gemeinde hat auch einen Teil, Laodicea, einen Teil, ja. Sagt, ich bin reich, ich habe alles, ich brauche nichts. Und es ist tatsächlich so, dass Wohlstand, wir haben das letzte Woche auch gehört, Wohlstand kann verändern. Wohlstand kann auch sagen, ich brauche nichts und niemanden, denn wenn ich was brauche, ich kann es kaufen, ich kann dafür bezahlen, ich muss nicht mehr fragen. Macht vielleicht auch was mit der Gemeinschaft, dass man sagt, gar nicht mehr, was kann ich denn geben, weil ich kann es mir ja kaufen, ich kann ja dafür bezahlen, ich kann ja, dass vielleicht sich das auch alles ändert und zu sagen, was kannst du mir denn geben? Aber um das geht's gar nicht. Dieses Geld, so wie wir es letzte Woche gehört haben, kann manches Mal eine falsche Sicherheit sein. Und von dem, um was es eigentlich geht, ablenken. Und wir können uns auch das Segen nicht erkaufen. Sondern auch hier geht es Jesus um unser Herz. Um das, was wir denken, was wir empfinden, wer wir sind. Und das ist die Frage, wo wir auch selber uns auswerten können, ist das auch was, was wir sagen, ich brauche niemand, ich bin reich, ich habe alles. Und nicht, dass uns der römische Kaiser was anbieten würde. Aber Jesus ist da und sagt, was kann ich dir geben? Wo brauchst du eine neue Sicht auch auf dein Leben? Wo brauchst du und ich Impulse von anderen? Wo brauchen wir Korrektur? Wo brauchen wir eine Anteilnahme im Gebet? Und dann haben wir diese Prägung auf dieser Münze, die sie geprägt haben. Und einfach zu sehen, auch in diesem Kontext, ich habe alles, ich brauche nichts, nein, danke, zu sagen, was haben wir manchmal außen auf unserer Prägung drauf? Was wir heute Morgen auch gebetet haben, in einem Gebet war es, unser Kopf und unser Herz sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Wir wissen eins oder das andere, die Prägung sagt schon, ja, Gott ist gut. Die Prägung sagt schon, ja, ich bin aus Gnade errettet. Aber wenn es dann dicke kommt, dann sind wir da nicht mehr so sicher. Ist es wirklich Gnade oder muss ich noch was dazu tun? Soll ich wirklich beten oder ein bisschen weniger beten, dass ich nicht enttäuscht werde? Soll ich vielleicht nur so viel glauben, dass ich es in der Not auch selber machen kann? Erwarten wir einfach weniger von Gott, um nicht enttäuscht zu werden? Und kann es sein, dass wir als Gemeinde oder auch ich, dass wir einfach Gelegenheiten verpassen, weil wir zu viel Menschliches mit Göttlichem vermischen? Und dann steht hier, sagt Gott zu der Laodicea, kauf dir Gold von mir. Und ich finde es so enorm, das ist so eine gute Nachricht. Weil Gold lässt sich läutern durch viel Hitze. Und Gold hält es aus. Und das andere verbrennt. Aber das Eigentliche bleibt. Und das ist, denke ich, einer der schwersten Prozesse, wenn Läuterung kommt. Wenn das kommt, dass man auf einmal gehen Dinge nicht mehr so, wie man sich's denkt. Und wir uns mit dieser Hitze, in dieser Hitze befinden. Und wir denken, unser Wert geht, unser, das ist gar nicht mehr so groß, aber wir müssen einfach sehen, auch wenn der Goldklumpen im Feuer ist, was bleibt, das ist das Gold. Und der Schmutz geht weg. Und wir haben nichts in diesem Prozess an unserem Wert verloren, weil unser Wert bleibt derselbe. Und ich habe einen Satz gelesen von einer Mystikerin, Teresa von Avila. Die hat im 15. Jahrhundert hat sie gelebt. Und sie war im Gebet und hat im Gebet mit Gott gerungen, weil sie auch in so einer Zeit war, wo das Leben einfach schwer war. Und sie hat gesagt, warum sind so viele Drangsale und Widerwärtigkeiten, warum muss ich so viel erleiden? Und Jesus hat gesagt, so behandle ich meine Freunde. Worauf sie sagte, und das finde ich sehr humorvoll, wo sie sagte, na, kein Wunder, hast du so wenig Freunde. Aber was so schön ist, in unserem Text, in Offenbarung lesen wir, wo Jesus sagt, ich mache das so, ich reinige meine Freunde. Und das finde ich so enorm, was wir für unser Leben wissen, auch für Gemeinde, dass Gott sich dazu stellt. Mein Laodicea war die Gemeinde, wo er gar nichts Positives gesagt hat. Und doch sagt er, und du bist mein Freund. Und weil ihr Freunde seid und weil ich Anteil nehme an dem, wo ihr steht, was ihr macht, was ich euch an Verheißung gegeben habe, was euer Erbe ist, deshalb bin ich und investiere ich in diesen Prozess der Reinigung und in diesen Prozess, dass ich für euch bin. Und wenn wir das einfach mitnehmen, dass Jesus sagt, auch wenn wir wenn er sagt, kauf Gold, kauf dieses gereinigte Gold von mir, dann ist es in diesem Prozess der Freundschaft. Und dass wir in dieser Reinigung gar nichts an unserem Wert verlieren, weil unser Wert bleibt derselbe. Und dann ist das Nächste, wo Jesus sagt, zieht weiße Kleider an. Und wenn man jetzt an das denkt, was ich vorher gesagt habe, in Laodicea war unheimlich viel los, viel Handel, viel Reichtum, viel schwarze Wolle, die sehr weich war. Und wo auch Purpur die Farbe war und das Zeichen vom Wohlstand. Also der Kaiser hat ganz viel Purpur gehabt. Die Senatoren haben ein bisschen Purpur gehabt an den Kleidern. Und Purpur wurde damals hergestellt aus Drüsen von Schnecken, also die Purpurschnecke. Also man hat ich habe nachgelesen, für eine Kilo Wolle hat man 10.000 Schnecken gebraucht. Das war was. Also Purpur war, also man muss einfach sagen, Farbe war Trumpf. In dem Ding war Farbe Trumpf. Und jetzt war es so, dass in Laodicea, die hatten diese Wolle aus diese schwarzen Schafe. Und ganz pfiffige Tuchhändler haben rausgefunden, wenn man eine Pflanzenwurzel nimmt und diese Pflanzenwurzel mit diesem Mineralwasser von Laodicea kocht, was weiß ich, und mit diesem Sud, diesen schwarzen Stoff behandelt, ihr werdet es nicht glauben, er wurde Purpur. Und es war zwar nicht das Original Purpur, aber es war Farbe. Und mit Farbe konnte man beeindrucken. Und jetzt ist da dieses Wort, zieht weiße Kleider an. Zieht weiße Kleider an. Und vielleicht könnte man auch sagen, diese Farbe, vielleicht war es ein Zeichen von, Mann, ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Purpur. Ich hab's geschafft, ich hab Ziele erreicht, ich bin weitergekommen, ich hab was gemacht, ihr könnt es sehen. Ich meine, das hat ja auch nicht vor der Gemeinde halt gemacht. Ein bisschen Purpur, kann nichts schaden. Und man muss einfach sagen, in unserem Leben auch Ziele. Ziele sind richtig und wir Christen, wir haben Ziele. Das ist gut. Wenn du keine hast, dann brauchst du welche. Und wir haben viele Ziele aus der Bibel raus. Vielleicht haben wir das Ziel, dass wir sagen, ich möchte der Mensch werden, den Gott sieht. Ich möchte der sein, der ich in Gottes Augen bin. Und manches Ziel hat eben auch immer auch wieder die Gefahr der Abkürzung. Ich denke, das oft dünner werden hat auch so. Man denkt, wenn man irgendwie die Wundertablette schluckt, dann über Nacht ist die Sache gelöst. Ziele hat immer das ein wenig drin, dass man Abkürzungen nimmt. Und sowas könnte man sagen, auch dieses Purpur, es könnte eine Abkürzung gewesen sein. Und manchmal ist auch für uns eine Abkürzung, auch wenn wir sagen, vielleicht ist unser Ziel, dass wir so Menschen sein wollen, wie Jesus es mich sieht, dass ich sage, ich bin eigentlich doch gar nicht so schlecht bin ich doch eigentlich auch nicht. Und es geht gar nicht um schlecht oder nicht schlecht oder gut oder so. Aber es geht darum, dass das unser Ziel ist, nicht uns mit anderen zu vergleichen, sondern zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir vorankommen. Das ist mein Ziel. Nicht eine Abkürzung zu nehmen und sagen, im Vergleich zum anderen, immer noch ganz hopp, top. Aber um das geht's gar nicht. Es geht um das, dass ich mit meinem Gott vorankomme und dass ich das tue, wozu Gott mich ruft. Und jetzt ist also, dass Jesus sagt, zieh die weißen Kleider an. Zieh die weißen Kleider an. Kümmert euch, zieht eine andere Farbe an. Und wenn ihr das nicht ansieht, das ist wie nackt sein. Und in der Bibel ist ganz viel die Farbe weiß. Also ganz, ganz viel. Sie wird als was ganz Positives benutzt. Es ist ein Sinnbild für Treue, für Hingabe, für Reinheit. Es ist ein Sinnbild auch für Taufe. Und ich denke, wenn wir das mitnehmen, diese weiße Kleider als zu sagen, und das ist meine Willensentscheidung von einer freiwilligen Verpflichtung und einer freiwilligen Hingabe meinem Gott gegenüber, indem ich anerkenne, er ist Herr meines Lebens. Und zuletzt sagt Jesus noch, und kauft euch Augensalbe. Und ich habe ja gesagt, das war ein Exportschlager. Damals war eine weit verbreitete Augenkrankheit in diese südlichen Länder. Das war wie so ein Sandkorn im Auge und hat dann wehgetan. Und die hatten eine Augensalbe entwickelt. Das war eine Wundersalbe. Die heilte zwar nicht, aber sie betäubte. Man konnte den Krankheitsverlauf nicht aufhalten, aber sie hatte zumindest gelindert. Und jetzt dieser Aufruf, wo Jesus sagt, Es geht nicht, dass du in deinem Leben Linderung und Betäubung hast. Es geht nicht darum. Und es geht auch nicht, dass du Trostpflaster hast. Sondern Jesus sagt, komm zu mir und kauf meine Salbe, nimm von meiner Salbe. Und wir lesen das in Matthäus 11, wo er sagt, und die Blinden werden sehend werden. Und es geht darum, dass wir nicht mit einer Täuschung zufrieden sind, sondern dass wir das beim Original, dass wir das Original abholen. Und in all dem, wo er dieser Gemeinde sagt, hey, bleibt nicht da zwischendrin stehen, dass ihr lau seid, weder heiß noch kalt. Bleibt nicht da stehen, wo ihr sagt, ich bin reich, ich brauche nichts mehr. Jesus, ich habe alles, ich brauche nichts mehr. Wo ihr sagt, Farbe ist Trumpf, hey, ich hab's zu was gebracht. Warum soll ich jetzt weiße Kleider anziehen? Warum soll ich alles, meine Statussymbole ablegen und sagen, ich will ein Leben in der freiwilligen Verpflichtung führen? In all dem, wo Jesus in seiner Liebe und in seiner freundlichen Einladung das aufzeigt, da sagt er zu dieser Gemeinde, zu uns, zu mir, sagt er, ich stehe vor deiner Herzenstür. Und ich will nichts lieber tun, als mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte nichts lieber tun, als mit dir Brot und Wein und meine Gegenwart und meine Liebe mit dir teilen und sagen, das ist der Platz, wo du eingeladen bist. Das ist der Platz, wo du zurückkommen kannst. Das ist der Platz, wo ich dich haben möchte. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für diesen Platz, dass Gott mir einen Tisch deckt im Angesicht aller Umstände. Und wo er sagt, hier bin ich. Und die Christen damals, die wussten, es ist eine Einladung von Jesus als Freund, aber auch als Herr. Wo er sagt, ich möchte Freund, aber ich möchte auch dein Herr deines Lebens sein. Amen.